Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Vom Schatten zum Licht. Der große Kampf begann im Himmel mit Luzifers Rebellion gegen Gott. Die Frage kommt immer wieder auf. Ist Gott vollkommen liebevoll? Oder ist er ein autoritärer Diktator, der nur das will, was in seinem eigenen Interesse liegt? Mit diesen Fragen wollen wir uns in diesem Quartal beschäftigen. Tauche mit uns ein in den großen Kampf. Viel Spaß beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu einem neuen Lektionsgespräch hier aus Bogenhofen. Wir sind diesmal eine reine Männerrunde aus organisatorischen Gründen. Leider haben wir keine weibliche Unterstützung, aber das wird beim nächsten Mal sicherlich wieder anders sein. Wir sitzen hier mit Carsten, mit Thomas, mit Heinz, mit Andreas und ich bin Christian und wir wollen Gott um seinen Segen für dieses Gespräch bitten. Danke, Herr, dass du uns dein Wort gibst. Danke, dass wir darin studieren können. Manches ist leicht zu verstehen, anderes auch schwerer. Heute haben wir einen Text vor uns, wo wir ein bisschen tiefer graben müssen und wo auch sehr viel Symbolik drin ist. Und wir bitten dich einfach, dass wir das Recht für uns erfassen können. Leite uns durch deinen Geist darin und gib uns das rechte Verständnis dafür. Wir danken dir und bitten dich um deine Gegenwart. Amen.
Amen.
Ja, wir haben diese Woche den Abschnitt aus Offenbarung 11. Und ich würde gerne zuerst fragen wollen, Offenbarung 11, wo stehen wir da in der Offenbarung? Was passiert kurz vorher? Was passiert danach? Wie können wir dieses Kapitel vom Gesamtzusammenhang der Offenbarung einordnen?
Also vom Zusammenhang geht es ja hier um die Posaunen. In Kapitel 9 wird noch die fünfte und die sechste Posaune erwähnt. Dann haben wir so ein kleines Zwischenspiel in Kapitel 10 mit dem offenen Büchlein, was Johannes angeboten wird, was er essen soll, was er dann auch nimmt und isst. Und es wird ihm angekündigt, wenn es isst, ist es süß im Mund und bitter im Bauch, was dann auch passiert. Und dann kommt Kapitel 11 und Kapitel 11 geht ja dann so weit zum Abschluss dann ab Kapitel 11, Vers 15, wo dann die siebte Posaune kommt.
Genau, also wir sind am Ende des Zykluses der sieben Posaunen. Es gibt ja mehrere oder recht viele Siebener-Zyklen in der Offenbarung. Und eine davon ist dieser Posaunenzyklus, der in Kapitel 8 beginnt und bis Kapitel 11 reicht. Ja, was kommt nach Kapitel 11?
Ja, da haben wir dann die Zentralsektion, also die Kapitel 12 bis 14. Da geht es dann um die Geschicke der Gemeinde, nochmal aufgezeigt in Kapitel 12 und dann, wie die Endzeit aussieht mit der gottfeindlichen Macht in Offenbarung 13, mit der gotttreuen Schar, Offenbarung 14, bis hin zur Wiederkunft. Und dann werden eigentlich nur mehr große Lupen gezeigt. Szenen werden herausgezoomt, also aus dem direkten Ende, aus der ganzen Endzeitsituation. Also Kapitel 11 wäre sozusagen jetzt an der Kippe, bevor nochmal groß dann das Endzeitszenario aufgezeigt wird.
Also du sagst, wir haben in Kapitel 12 und auch folgende dann die Gemeinde auch im Fokus. Da werden wir sehen, dass wir in Kapitel 11 eigentlich eine ähnliche Situation haben. Auch wenn es scheint, dass vielleicht ein neuer Abschnitt in 12 beginnt, so ist doch auch eine enge Verbindung von diesem Schlussteil der Posaunen in Kapitel 11 zu Kapitel 12. Das hat dann auch mit den Zeitangaben zu tun, da kommen wir noch dahin. Okay, also Offenbarung hat 21 Kapitel. Wir stehen also so mitten in der Offenbarung, könnte man sagen, in Kapitel 11. Und schauen uns jetzt an und lesen mal die ersten 11 Verse. Vielleicht, Carsten, wenn ich dich bitten darf, Offenbarung 11, Vers 1 bis 11.
Und es wurde mir ein Rohr gegeben, einem Messstab gleich. Und mir wurde gesagt, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die dort anbeten. Aber den äußeren Vorhof des Tempels lass weg und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben. Und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monate lang. Und Ich will meinen zwei Zeugen Macht geben und sie sollen weissagen 1260 Tage lang, angetan mit Trauerkleidern. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, so kommt Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, muss er so getötet werden. Diese haben Macht, den Himmel zu verschließen, damit es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung, und haben Macht über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit Plagen aller Art, so oft sie wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen kämpfen und wird sie überwinden und wird sie töten. Und ihre Leichname werden liegen auf dem Marktplatz der großen Stadt, die heißt geistlich Sodom und Ägypten, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Und Menschen aus allen Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihre Leichname 3 Tage und 1,5 und lassen nicht zu, dass ihre Leichname ins Grab gelegt werden. Und die auf Erden wohnen, freuen sich darüber und sind fröhlich und werden einander Geschenke senden. Denn diese zwei Propheten hatten gequält, die auf Erden wohnen. Und nach 3 Tagen und 1,5 fuhr in sie der Geist des Lebens von Gott. Und sie stellten sich auf ihre Füße und eine große Furcht fiel auf die, die sie sahen.
Ja, danke. So, also wenn man das so liest und man liest es vielleicht das erste Mal, dann wird man vielleicht zunächst mal den Eindruck haben, also ich verstehe gar nichts hier. Wenn man jetzt so einen Text hat, wo viel Symbolik drin ist, was kann man tun, um sich den Text zu erschließen? Was denkt ihr, welche Schritte könnte man empfehlen?
Also es gibt ja manche Leute, die da sehr subjektiv vorgehen und einfach denken, für mich klingt es wie. Und dann kommen mehr Auslegungen raus, als wir Menschen haben, die darüber nachdenken. Ja. Also das führt, glaube ich, zu nichts. Ja, ganz, ganz wichtig und wertvoll ist hier eben dieses reformatorische Grundprinzip, die Schrift ist der eigene Ausleger. Ja, wenn Gott uns hiermit was sagen will, dann muss er das ja auch erklären. Er macht es immer wieder auch direkt im Text. Ja, in Offenbarung 12 haben wir so ein Beispiel, wo der Drache oder die Schlange ganz direkt erklärt wird mit Satan oder dem Teufel. Und manchmal eben auch an anderer Stelle in der Bibel, ja, wo ich jetzt dann mit Hilfe entweder von Parallelstellen oder mit einer Konkordanz halt suchen muss. Ja, ist ein bisschen Arbeit, aber da muss ich einfach schauen halt, in welchem Kontext, mit welcher Bedeutung kommen bestimmte Symbole woanders noch in der Bibel vor.
Grundsätzlich muss man verstehen, dass diese Anspielungen, die da kommen, ist ja eigentlich alles, spielt dann irgendeine Geschichte an, die aus dem Alten Testament wir kennen. Und wenn uns das jetzt gar nicht sagt und wir keine Assoziationen haben, und ich nicht schnell in einem Kommentar nachlesen will, sondern sagen will, ich möchte das verstehen, muss ich Altes Testament lesen. Das ist die Grundvoraussetzung. Um das zu verstehen, muss ich Altes Testament gelesen haben.
Genau, also das sind ganz wichtige Prinzipien, die Bibel mit sich selbst auszulegen, im Alten Testament zu gucken. Viele Bibeln haben ja zum Glück auch Parallelstellen. Meine Lutherbibel hat das. Das hilft dann auch, es gibt dann schon manchmal auch einen Hinweis, dass man weiß, wo man noch gucken kann. Und da geht's dann in Vers 1 gleich los. Da wird von einem Rohr gesprochen, das einem Messstab gleicht. Und er wird aufgefordert, den Tempel Gottes auszumessen. Oder ja, genau. Also was bedeutet der Begriff des Messens? Welche Assoziation ist in der Bibel damit verbunden?
Ja, auch hier, glaube ich, sollte man den Zusammenhang sehen. Wir kommen aus Kapitel 10 hinein in Kapitel 11. Dass hier jetzt das 11. Kapitel steht, das ist ja nicht so in den Handschriften der Offenbarung. Das geht einfach weiter. Ich habe also vorher die Situation mit diesem Büchlein, das er verschlingen soll und das dann in Mund süß schmeckt wie Honig und dann meine Magenverstimmung eine ganz schräge verursacht. Und wenn das vorbei ist, dann kriegt er den Befehl, du musst abermals weissagen von Völkern, Heidensprachen, Königen. Auch das ist assoziativ zu Offenbarung 14, da kommt das wieder vor. Und dann heißt es, und was wir dann tun, nachdem wir diese Magenverstimmung haben, ist, wir messen das Heiligtum aus. Das ist schon interessant.
Ja, also vom Zusammenhang her sicherlich ein wichtiger Punkt. Ich musste jetzt an zum Beispiel Matthäus 7, Vers 2 denken, aus der Bergpredigt, auch ein relativ bekannter Text. Mit dem Maß, mit dem ihr messt, sollt ihr wieder gemessen werden. Also das geht so in die Richtung einer Beurteilung, vielleicht sogar einer Gerichtsszene. Aber wir haben auch zum Beispiel den Gedanken des Messens, Stichwort Altes Testament, im Buch Sacharja. Und vielleicht schlagen wir das mal auf. Sacharja Kapitel 2, Vers 5 und 6. Kapitel 2, Vers 5 und 6. Ja. Da müssten wir jetzt erstmal verstehen, in welcher Zeit lebte Jesaja? Was war in seiner Zeit aktuell im Volk Israel?
Ja, er gehört zu den Zurückkehrern aus der babylonischen Gefangenschaft.
Genau. Also es geht, die babylonische Gefangenschaft ist vorbei, das Volk kehrt zurück. Wir haben hier Zeit von Esra, Nehemia, wo auch die Jerusalem wieder aufgebaut werden soll, die Stadt als solches und der Tempel. Und in diesem Zusammenhang bekommt Sacharja mehrere Visionen. Und in Kapitel 2, Vers 5 und 6 haben wir jetzt die dritte Vision. Andreas, wenn du das mal lesen magst.
Und ich hob meine Augen auf und schaute und siehe, da war ein Mann, der hatte eine Messschnur in der Hand. Den fragte ich, wo gehst du hin? Er sprach zu mir, Jerusalem zu messen und zu sehen, welches seine Breite und welches seine Länge ist.
Genau, also das heißt, hier soll er messen, um die Wiederherstellung der Stadt wieder einordnen zu können, um zu wissen, wie viel Aufwand vielleicht nötig ist, wie groß die Stadt ist. Und dieses Bild wird jetzt hier in Offenbarung 11, Vers 1 und 2 dann auch übertragen, dass der Tempel gemessen werden soll. Können wir hier den Tempel verstehen? Um welchen Tempel geht es?
Also bei Sacharja?
Nein, in der Offenbarung.
In der Offenbarung, okay.
Ich meine, da ist ja der irdische Tempel längst zerstört.
Genau.
Ja, der ist nicht mehr vorhanden. Und aus dem Kontext der Offenbarung muss man ganz klar sagen, das muss ja der himmlische Tempel sein. Ja. Wir haben am Ende von Offenbarung Kapitel 11 ja dann auch den Blick ins Allerheiligste, ja, wo die Bundeslade sichtbar wird. Und das wird gemessen. Genau.
Ja, wie passt jetzt hier der Gedanke der Wiederherstellung auch zu diesem Text mit den Zeugen, die dann gleich kommen? Und mit dem himmlischen Tempel halt.
Also wenn ich 11.1 lese und verstehe, aus welcher Erfahrung die jetzt da rauskommen, dann haben wir sozusagen eine endzeitliche Erfahrung des Verlustes, der Schwierigkeiten, die aber überwunden wird, denn es gibt einen Spruch, du musst weissagen, du musst verkündigen und dann heißt es, ihr müsst euch mit dem Heiligtum beschäftigen und wenn ich da Sacharja als Foliengeschichte hernehme, was ja absolut wahrscheinlich ist, was soll sonst da noch sein im Alten Testament, dann kommt es darauf an, dass wir uns sozusagen in einer Phase befinden, wo das Volk Gottes sich mit dem Himmel beschäftigt. Sich beschäftigt mit dem Himmel, sich darauf freuend, dass er kommen wird und auch den Himmel verstehend. Denn die Sache mit dem himmlischen Heiligtum, die erklärt sich ja nicht von alleine und nicht so ganz schnell, sondern da gibt es ja schon ein bisschen Schwierigkeiten, dass man da hinkommt, dass man die Texte findet, die da zusammenpassen und die das dann schildern. Und hier wird gesagt, das werden also am Ende Leute sein, die verstehen was vom Heiligtum Gottes und was da geschieht und warum das wichtig ist am Ende der Zeit. Und dass sie sich eben vorbereiten, und das kann man durchaus wörtlich auch nehmen von Sacharja, dass es in dieser himmlischen Gegend eine Wohnstadt für die Gläubigen, für die Kinder Gottes geben wird. So wie sie da Jerusalem wieder aufgebaut haben. Nur heißt es halt dann in der Offenbarung, dass das Jerusalem vom Himmel runterkommt. Nicht, dass Gott, und das wird die Wohnstätte sein der Gläubigen.
Was ja auch deutlich wird schon in Offenbarung Kapitel 1, weil die Leuchter für die Gemeinden stehen ja, und letztendlich sich ja im Heiligen befinden. Also das ist einfach so der Hintergrundgedanke.
Ja.
Also wir haben ja in der Offenbarung an mehreren Stellen immer wieder diese Situation, dass die Gläubigen im Kampf stehen mit ungläubigen Mächten. Und dass auch die Frage ist, wann greift Gott ein und wie greift Gott ein und beschützt er seine Gläubigen. Und hier ist also jetzt auch dieser Gedanke, dass einfach also Gott vielleicht selbst auch im Fokus ist mit im Rahmen des Erlösungsplans von seiner Gerechtigkeit her, wie er regiert, aber dass er auch einen gewissen Schutz ausübt für die Menschen, die ihm nachfolgen, die sich nach Erlösung sehen. Die Gläubigen sollen wiederhergestellt werden. Sie sollen von den Leiden der Zeit dann auch langsam wieder entbunden werden. Und so haben wir dann aber zunächst mal das als Einleitung, aber dann treten wir in Vers 2 und Vers 3 dann sozusagen in diesen Kampf ein. Da wird davon gesprochen, dass die Heiden die heilige Stadt zertreten werden. Und wir haben hier eine Periode von 42 Monaten in Vers 2 und von 1260 Tagen in Vers 3. Wie kann man diese Perioden verstehen und wie können wir die miteinander in Einklang bringen vielleicht?
Also die Zeitweissagen tauchen ja öfters auf in der Bibel. Ja. Daniel ist da ein gutes Vorbild, die 3,5 Zeiten, die da genannt werden, die ja dann 3,5 Jahre sind. Es gibt einen Schlüssel dazu, dass ein Tag ein buchstäbliches Jahr ist. Ja. Und hier die 42 Monate, geht man davon aus, ein Monat hat 30 Tage, so war es damals, kommt man dann genau auf die 1260 Tage.
Genau, 42 mal 30 sind 1260. Also wir haben im Prinzip zwei identische Perioden hier. Wir haben eine Periode von den Heiden her, die heilige Stadt zertreten werden. Und in der gleichen Periode, in dem gleichen Zeitraum, stehen diesen Zertreten der Heiden zwei Zeugen gegenüber. Die angetan sind mit Trauerkleidern. Wie finden wir einen Schlüssel dazu? Wie kann man das einordnen und verstehen?
Es geht über mehrere Texte. Nicht? Das Ganze beginnt, wie du gesagt hast, Thomas, im Buch Daniel, wo von den 3,5 Zeiten die Rede ist. Mhm. Die 3,5 Zeiten werden in Offenbarung 12 wieder aufgegriffen und werden dort interpretiert als 1260 Tage. Das ist Kapitel 12. Und hier in Kapitel 11 werden die 1260 auch genannt und werden parallel gesetzt zu den 42 Monaten. Und es ist immer dasselbe. Es geht immer um denselben Zeitraum. Und wo immer dieser Zeitraum erwähnt wird, ob in Daniel oder in Offenbarung, ist es ein Zeitraum, der negativ besetzt ist. Mhm. Es beginnt schon in Daniel. Das ist die Zeit, in der die Heiligen verfolgt werden, in der Gottes Gesetz verändert wird und alles Mögliche. Und in Offenbarung 12 ist es die Zeit, in der die Frau geplagt wird, in die Wüste gehen muss, wo sie von Gottes Hilfe leben muss, 1260 Tage lang oder 3,5 Zeiten lang. Es ist eine schwierige Zeit. Und hier auch, die Zeit ist die Zeit, 42 Monate, wo die heilige Stadt zertreten wird. Das drückt wieder diese Verfolgung aus, die da stattfindet. Und es ist die Zeit, in der die Zeugen Gottes es schwer haben. Drum hier angetan mit Säcken, in Trauerkleidung und so weiter. Und sie haben es schwierig. Es ist eine schwierige Zeit.
Ja, danke für die Erklärung. Ich denke, genau, das ist also wichtig zu sehen. Wir haben in der Bibel an mehreren Stellen diese Periode von 1260 Tagen nach dem Jahr-Tag-Prinzip 1260 Jahre. Das Jahr-Tag-Prinzip geht aufs vierte Buch Mose zunächst mal zurück, wo Gott aus den 40 Tagen der Kundschafter, die abgelehnt wurden, beziehungsweise die eben dieses negative Bild gebraucht haben, eine Strafe von 40 Jahren für die Wüstenwanderung aufgelegt hat. Und es geht dann auch weiter in Hesekiel Kapitel 4, wo der Prophet symbolisch die Schuld Israel tragen soll. Und da wird auch ein Tag für ein Jahr gesetzt. Und wir haben also in den prophetischen Büchern in Daniel und in Offenbarung mehrere Perioden, wo das Volk Gottes in dieser Periode geschildert wird. Wir haben also unter mehreren Aspekten praktisch haben wir verschiedene Berichte, wie es dem Volk Gottes in dieser Zeit geht. Ja, Jetzt müssen wir vielleicht noch sagen, oder gehen wir erstmal weiter zu Vers 4 und 5. Also es geht in Vers 3 um zwei Zeugen. Und in Vers 4 heißt es dann, das sind zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Und Vers 5 können wir vielleicht noch mit hinzunehmen, dass wenn ihnen jemand Schaden tun will, so geht Feuer von ihrem Munde aus. Und wenn jemand ihnen Schaden tun will, so wird er getötet werden. Also es gibt ja auch einen besonderen Schutz für diese zwei Zeugen. Wie können wir diese zwei Zeugen jetzt identifizieren und sie benennen?
Ja. Ich meine, die Ölbäume gehen auf Sacharja zurück. Ja. Ja. Das müssen wir eigentlich fast nochmal lesen jetzt an der Stelle.
Genau, das denke ich auch. Und das sollten wir tun. Sacharja Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. Andreas, magst du nochmal?
Kann ich gerne machen. Da kam der Engel wieder, der mit mir zu reden pflegte, und weckte mich auf wie einen, der aus seinem Schlaf geweckt wird. Und er fragte mich, was siehst du? Ich sprach, ich sehe und siehe einen Leuchter, ganz aus Gold, und sein Ölgefäß oben darauf und seine sieben Lampen daran und sieben Gießrohre zu den sieben Lampen, die oben auf ihm sind, und zwei Ölbäume dabei, einer zur Rechten des Ölgefäßes, der andere zur Linken. Und ich ergriff das Wort und sprach zu dem Engel, der mit mir redete, mein Herr, was bedeuten diese? Da antwortete der Engel, der mit mir redete, und sprach zu mir, weißt du nicht, was diese bedeuten? Ich sprach, nein, mein Herr. Da antwortete er und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Serubabel, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscher. Mhm.
Danke. Also wir haben hier eine selbsterklärende Auslegung. Können wir das nochmal gerade benennen, weil es vielleicht noch nicht ganz so deutlich ist, aber nochmal sagen, was sind also hier die Ölbäume und dieses Bild mit den Leuchtern? Wie wird das hier gedeutet?
Naja, der Leuchter leuchtet, aber dazu braucht das Öl, und damit wir das Öl haben, braucht man die Ölbäume. Ja. Also im Grunde genommen, und das ist ja in der Offenbarung, kommt das dann noch einmal, die sieben Fackeln, nicht, vor seinem Thron und so weiter. Das ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Mhm. Der Heilige Geist, das auch Jesus verwendet, im Gleichnis von den 10 Jungfrauen zum Beispiel, wenn es um das Öl geht, das leuchtet, das ist Symbol für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist äußert sich halt in verschiedener Form. Man könnte mal jetzt sagen, im Wort Gottes äußert sich der Heilige Geist. Die zwei Zeugen sind das Wort Gottes. Die zwei Zeugen sind die Gemeinde. Manche haben gesagt, weil das sich gerade so schön ausgeht, das Alte und das Neue Testament oder so. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen muss man sagen, es ist der Heilige Geist, der sein Zeugnis gibt, der sein Licht spendet in einer schwierigen Zeit. Das ist der Zusammenhang jetzt in der Offenbarung wieder. Und da kannst du jetzt eben die Bibel drin sehen, da kannst du den Geist Gottes direkt drin sehen, du kannst auch das Volk Gottes drin sehen, das dieses Zeugnis gibt. Mhm. Es ist ja hier die Rede auch von, dass Feuer aus ihrem Mund geht und verzehrt die Feinde. Das spielt ja auf Elia an. Das ist die Elia-Geschichte, wo die Feinde das, ihn abholen wollen und wo Gott durch das Feuer, das vom Himmel fällt, ihn bewahrt. Und Elia ist interessante Information, die kommt erst spät, die kommt erst im Jakobusbrief. Elia mit seinem Gebet, dass es nicht regnen soll, erreicht, dass es genau 3,5 Jahre nicht regnet. Mhm. Also hier überlappen sich die Symbole. Das ist Jakobus Kapitel 5, Vers 17. Das finde ich im Alten Testament nicht. Ich habe dann verzweifelt gesucht, wo steht im Alten Testament, wie lange die Periode war, bis der Ahab dann ihm für den Berg Karmel, wo sie sich begegnet sind. Steht nicht im Alten Testament. Der Jakobus sagt das. Nicht? Die 3,5. Und plötzlich merkst du, die 3,5 tauchen überall auf. Nicht? Und da wird jetzt die Elia-Geschichte auch noch reingezogen, als symbolträchtig.
Und als Ergänzung dazu, wir haben ja schon das Wort Weissagen in Vers 3. Das ist das, was die zwei Zeugen quasi machen, für einen gewissen Zeitabschnitt. Der wird uns also auch gegeben. Und dann werden sie ja nochmal als Propheten bezeichnet in Vers 10, ja, als zwei Propheten. Also hier sehen wir auch, die Propheten haben ja die Gabe der Weissagung. Und das geht zurück auf den Heiligen Geist. Seine Gabe der Prophetie kommt vom Heiligen Geist.
Ja. Und dann habe ich noch den Rückbezug auf Mose, ja, dann im weiteren Verlauf, der eben ja die Macht hatte, aus Wasser Blut zu machen und auch die Plagen Ägyptens. Ja. Und spannend ist ja auch, dass oft auch im Neuen Testament dann das Alte Testament zusammengefasst wird durch diesen Begriff Mose und die Propheten. Ja. Mhm. Man könnte sagen, Elia steht hier stellvertretend für die Propheten. Ja. Und damit hat man auch so das Wort Gottes im Alten Testament dann abgedeckt.
Ja. Ja, danke, dass ihr schon eine Menge Symbole auch hier erklärt habt. Also wir haben diesen Schlüssel von Sacharja 4, der ganz wichtig ist, die Identifikation des Öls mit dem Geist. Und das finden wir eben in der Offenbarung und auch an anderen Stellen der Bibel wieder, sodass wir das Öl zunächst mal mit dem Heiligen Geist verbinden können. Ja, also was ist jetzt das Bild, wenn wir nochmal auf einzelne Punkte auch vielleicht in Offenbarung 11 eingehen? Einiges habt ihr schon genannt. Da sind also zwei Zeugen, Menschen oder die Bibel selbst, die vom Heiligen Geist erfüllt sind. Wir wissen, dass die Bibel inspiriert ist, dass sie das Selbstverständnis hat, dass das so ist, dass Gott durch die Bibel spricht. Und diese Zeugen sind im Kampf mit Heiden, die heilige Stadt zertreten wollen, die also im Prinzip gegen die Gläubigen agieren. Und was passiert jetzt in diesen 1260 Tagen? Und gut, fragen wir erstmal, welche Periode, wie können wir diese Periode identifizieren? Wann spielt dieser Zeitraum von 1260 Jahren? Da müssen wir wieder, denke ich, zu einem anderen Schlüssel gehen, nämlich zum Buch Daniel. Wir hatten das schon, glaube ich, erwähnt, Daniel 7, Vers 25.
Ja, möchtest du, dass wir die Szene schildern hier?
Ja, vielleicht einfach kurz, wie man jetzt zeitlich die 1260 Jahre einordnen kann.
Ja, okay. Also 25 wird den Höchsten lästern, die Heiligen des Höchsten verstören, wird sich unterstehen, Zeit und Gesetz zu ändern. Sie werden aber in seine Hand gegeben werden, eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit. Die Zeitangabe ist sozusagen das Sahnehäubchen obendrauf. Die ganze Geschichte hier, da dreht sich um eine Macht, die, so wie er Daniel Weiss sagt, ja immer diese Reiche, Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom und was dann noch kommt. Und jetzt geht es um die Zeit nach Rom, die dann geschildert wird in der Gestalt von verschiedenen Hörnern, die auftauchen. Und da taucht ein kleines Horn auf, das hier für große Aufregung sorgt, weil es drei der anderen Hörner sozusagen hinwegrafft und dann größer wird als alle anderen neben sich. Und dieses kleine, sprich am Ende größtes Horn, hat nun folgende Eigenschaften. Es ist eben lästernd, und lästernd ist eine geistliche Größe. Es ist die Heiligen des Höchsten verfolgend, auch hier geht es um geistliche Inhalte. Es ist aber verfolgend und bedeutet, es wirkt sich politisch aus. Die anderen Reiche sind ja alle politisch. Und plötzlich haben wir dieses kleine, große Horn, das nicht nur politisch, sondern auch geistlich agiert, so eine Mischform hat. Und das ist höchst fatal, weil sozusagen für die Gläubigen das Leben in der Gesellschaft politisch kaputt gemacht wird, aber aus religiösen Motiven. Und es gibt praktisch hier nur eine Macht, die in Frage kommt, im Zeitraum der Geschichte, nach dem Untergang des Weströmischen Reiches, und das ist das Papsttum. Und da haben wir einen klaren Terminus ad quem, also einen Zeitpunkt, wo ganz klar ist, dass es vorbei ist mit dem Papsttum, und das ist zur Zeit der Französischen Revolution, als die Revolutionskriege sich auch außerhalb Frankreichs bewegen, hier zum Beispiel in Italien, und der Papst gefangen genommen, abgesetzt und so weiter, was halt da alles vorkommt wird. Und diesen Zusammenbruch deutet man eben als, das ist das Ende der 1260 Jahre. Das wäre der Februar 1798.
Danke, das hast du sehr ausführlich geschildert. Also mir war jetzt wichtig, dass wir eben vom Buch Daniel her wissen, dass diese dreieinhalb Zeiten, sprich 1260 Jahre, nach den vier Königreichen sind. Und aus dem Parallelismus von Daniel 2 mit Daniel 7 weiß man eben, dass das nicht meinetwegen eine Zeit vor Christus ist, sondern dass es eine Zeit nach Christus ist, nach dem Römischen Reich. Und dass wir da irgendwo suchen wollen. Wir müssen also, sag ich mal, zwischen der Zeit von Jesus und heute suchen. Oder sagen wir mal, zwischen der Zeit des Niedergangs des Römischen Reiches und heute suchen. Und da kommen wir eben ins Mittelalter, da kommen wir in die Zeit, wo die katholische Kirche den Höhepunkt ihrer, oder das Papsttum, sagen wir mal, den Höhepunkt ihrer Macht hatte. Und von daher sind wir eben in diesem Zeitraum des, sagen wir mal, das, was wir heute als Mittelalter bezeichnen, sind wir in diesen 1260 Jahren. So, die Zeit rennt uns ein bisschen davon. Lass uns noch mal spezieller vielleicht ein bisschen weiter im Kapitel zum Ende dieser Verse 7 bis 11 schauen, welche Symbolik haben wir hier noch drin, die ihr für wichtig haltet. Gerade so, wenn ich an die Verse 7 bis 11 denke.
Ja.
Eins, du hattest schon gesagt, also wir verorten das vom Ende her. Der Papst wurde 1798 von den Franzosen gefangen genommen. Das war also ein großer Einschnitt nach vielen Jahrhunderten der Macht des Papsttums, dass der Papst nicht Könige gefangen nimmt oder den Königen sagt, was sie sagen sollen, sondern dass es mal andersrum war, dass der Papst gefangen genommen und abgesetzt wurde. Das heißt, wir haben dann eine Periode von 538 bis 1798. Was passierte auch gegen Ende dieser Zeitphase? Du hast schon gesagt, Heinz, auch Stichwort französische Revolution. Wo finden wir Ereignisse, die wir mit der französischen Revolution in Verbindung bringen, auch vielleicht hier beschrieben in Offenbarung 11?
Ich meine, das sind ja so diese beiden Verortungen gegeben, Sodom und Ägypten. Sodom steht für Unzucht, Unmoral, Ägypten steht für den Atheismus. Ja, und beides findet sich zum Zeitpunkt der Französischen Revolution. Religion wurde abgeschafft, die Göttin der Vernunft wurde eingesetzt. Ja, es ging einher mit sehr viel Gotteslästerung, ja, mit die Ehen beispielsweise, die lächerlich gemacht worden sind und vieles mehr, was einfach zu der Zeit passiert ist und letztendlich dazu geführt hat, dass alles Religiöse und auch die Bibel selbst völlig lächerlich gemacht worden sind, bekämpft worden sind. Ja, also das heißt, vorher waren diese beiden Zeugen mit Trauerkleidung angetan, aber sie haben noch geredet, ja, sie waren noch lebendig, ja, aber hier werden sie umgebracht.
Ja. Es gab 3,5 Jahre in diesen 90er Jahren, 1790er Jahren, gab es 3,5 Jahre in Frankreich keinen Gott. Der wurde von der Nationalversammlung abgeschafft, bis man nach 3,5 Jahren draufgekommen ist, das geht auch nicht und man ihn wieder einführen musste. Das ist tatsächlich Geschichte der französischen Revolution zur Zeit der Schreckensherrschaft und darüber hinaus.
Also das finde ich auch bemerkenswert, dass also diese 3,5 Tage in Vers 9 und in Vers 11, 3,5 Tage, wieder 3,5 Jahre, dass man diese 3,5 Jahre wirklich in die 1790er Jahre einordnen kann.
Ja.
Da waren sehr radikale Maßnahmen gegen den Glauben, gegen die Bibel, die dann nach 3,5 Jahren wieder gelockert wurden. Und wenn wir dann noch lesen, Vers 11, nach 3 Tagen und einem halben fuhr in sie der Geist des Lebens, in die Zeugen zurück und sie traten auf ihre Füße. Was passierte mit den Gläubigen und auch, sagen wir mal, mit der Bibel und mit der Verkündigung des Wortes Gottes zu Beginn des 19. Jahrhunderts, also sagen wir mal 1800 plus? Was passierte da?
Große Verbreitung, ja, die ganzen Bibelgesellschaften, die gegründet worden sind. Ja. Ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sogar im Haus von Voltaire wurde dann eine Bibelgesellschaft gegründet, ja, der die Bibel eigentlich ausrotten wollte, das letzte Exemplar präsentieren. Das heißt, die Bibel hat einen ganz großen Aufschwung erlebt.
Wir haben auch überall auf der Welt Menschen, die sich mit apokalyptischer Prophetie beschäftigen. Mhm. Sie anfangen zu studieren über den Erdkreis hinweg. Und da gab es auch Bewegungen, quasi die zu einem Aufbruch, zu einer Bestärkung der Frömmigkeit, zu einem Ernstmachen mit Jesus geführt haben.
Genau. Und Glaubensfreiheit. Französische Revolution, also in der gemäßigten Form wieder, wir reden nicht mehr von der Schreckensherrschaft, bringt den Protestanten absolute letzte Glaubensfreiheit. Das hatten wir vorher in der Form nicht.
Genau, diese Glaubensfreiheit haben dann die Christen auch ausgenutzt, um eben in der Welt das Evangelium zu verkündigen. Ja. Gut, das war jetzt so ein bisschen im Schnelldurchgang Offenbarung 11, Vers 1 bis 11. Wir müssen jetzt den zweiten Teil des Kapitels ein bisschen ausblenden, beziehungsweise sei nur kurz erwähnt, dass eben, sagen wir mal, die Verse 15 bis 19 nochmal wieder so ein Zwischenlob Gottes einfließen lassen, wo Gott verehrt wird, wo nochmal seine Gerechtigkeit und seine Macht auch betont werden, bevor es dann in Kapitel 12 wieder schwierig wird. Also wir haben so eine kleine Zwischenlobpreisszene, die uns wieder Mut macht oder den Gläubigen auch Mut machen soll, bevor es dann nicht so leicht in Kapitel 12 und 13 weitergeht. Also wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass die Zeugen damals entweder die Bibel als Bibel selbst verstanden werden können oder als Menschen, die auf Basis der Bibel einfach leben. Und meine Frage ist jetzt, was bedeutet das für uns heute? Wie kann die Bibel heute ein Zeugnis sein in unserer Zeit? Wie können wir sie einsetzen, um Menschen auch mit diesem Wort in Kontakt zu bringen, dafür zu begeistern? Wie kriegen wir das hin?
Zuallererst ist ja spannend, dass Gott sich quasi die Schrift, also dieses Kommunikationsmittel, ausgesucht hat, um mit uns zu sprechen. Das ist ja irgendwie sein Wort, das, was er uns sagen will. Und ich finde das einfach unfassbar spannend, dass, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, dass wir quasi Prinzipien und Lehren von Gott erhalten, in verschiedenster Form auch immer, sei es durch Geschichten, durch Briefe, durch ähnliche Textarten, und dass die Bibel quasi für uns so zum Kompass werden kann, wie wir leben sollen, weil aus ihr heraus erkennen wir, was Gottes Wille für uns ist, für unser Leben und für unseren Wandel mit ihm.
Also Kompass ist ein gutes Bild vielleicht. Wir sehen heute die Vielzahl an widerstreitenden Weltanschauungen. Wir sehen auch, wie Familien und Beziehungen zerbrechen, wie alles im Fluss ist. Dass Dinge, die früher selbstverständlich waren, wie Familie, Ehe und so, dass das alles sich in der Auflösung zu begreifen scheint. Und dass wir hier einfach einen festen Anker oder einen Kompass haben, wie du sagst, an dem Menschen sich orientieren können.
Oder ein Zeugen.
Ja, ein Zeugen, ja. Genau. Ja. Noch Gedanken dazu?
Ja, ich glaube, sehr herausfordernd ist, während eben im Mittelalter die Bibel verboten war und nicht gelesen worden konnte, gibt es heute ja fast eine Bibelschwemme. Es werden ganz viele Bibeln auch gedruckt, gekauft, in allen möglichen Sprachen, Auffassungen. Ja, wir haben hier ein paar liegen, so, ja, die mit farbigen Einbänden. Und trotzdem werden sie wenig gelesen, oder wenn sie gelesen werden, werden sie auch manchmal abgetan als Märchen. Ja, also wenn ich da zurückdenke an meinen persönlichen Religionsunterricht, da wurden einfach von kritischen Theologen, Pfarrern, wurden einfach manche Dinge, die in der Bibel drinstehen, als eine Erfindung der Schreiber abgetan. Und da glaube ich, sehe ich unsere Herausforderung, einfach deutlich zu machen, dass die Bibel eben heute auch noch Glaubwürdigkeit besitzt, indem sie in unserem Leben eine Kraft entfaltet. Ja, ich kann vielleicht viel argumentieren, vorwärts, rückwärts, aber wenn Menschen einfach merken, ich lese die Bibel, ich nehme sie ernst und es hat dann eine praktische Auswirkung in meinem alltäglichen Leben, in meinem Umgang, wie gehe ich mit anderen Leuten um, in meiner Zuversicht. Ja, ganz konkretes Beispiel heute, viele Menschen haben Angst, weil sie einfach die ganzen Kriege und Katastrophen sehen, die zunehmen. Ja. Und wenn ich die Bibel einfach so nehme, wie sie dasteht, und ihr Vertrauen schenke und auch dem prophetischen Wort Vertrauen schenke, dann weiß ich, dass hinter all den Kriegen und all den Schwierigkeiten, die auch vorhergesagt sind, ein gutes Ende kommt. Und das macht mir persönlich Mut und gibt mir Zuversicht und macht einen ganz großen Unterschied. Und Menschen, die vielleicht verzagen und die Angst haben, ja, so wie es Lukas auch schreibt in Kapitel 21, weil sie einfach nicht wissen, wie mit all den Dingen, schrecklichen Dingen umgehen, die können dann in uns sehen, oh, das Wort Gottes, das bringt Trost, Hoffnung. Das gibt einfach einen klaren Blick auch über die Probleme dieser Welt hinaus. Und das kann dann anziehend wirken, auch für andere Menschen. Und das ist mein Wunsch für mein persönliches Leben und auch für uns als Gemeinde, dass andere Menschen das in uns sehen und wahrnehmen und dann einfach merken, wow, wir müssen es selber lesen. Ja, da steckt was drin, was uns in unserer heutigen Zeit noch was zu sagen hat.
Ja, danke. Und als Ergänzung dazu, das muss man halt ausprobieren, um zu erfahren, dass das Wort Gottes auch eine Relevanz für mein Leben hat und mein Leben verändert. Dazu muss ich mich damit beschäftigen. Hier wird ja in diesem Abschnitt immer wieder betont, welche Macht diese zwei Zeugen haben. Und wenn wir jetzt das Wort Gottes dahinter sehen, das Alte und Neue Testament, dann ist es tatsächlich auch eine Macht, die heute noch sichtbar werden kann, wenn man sich damit beschäftigt. Jesus selber lädt ja auch dazu ein, ja, dass wenn man das ausprobiert, dann wird man merken, dass das Wort wirklich von Gott kommt und dass es etwas Gutes mit mir macht und nicht etwas Schlechtes.
Ja, danke. Ja, ich denke, das ist ganz wichtig und wir kommen auch wieder zurück zu dem Gedanken des Öls und zum Gedanken des Geistes, der ja in Gottes Wort drinsteckt. Das ist meine tiefe Überzeugung, dass das Wort Gottes eine eigene Kraft hat und durch den Heiligen Geist eine eigene Kraft entfaltet im Leben eines Menschen. Natürlich muss der Mensch die nötige Offenheit mitbringen. So wie es in Hebräer 11, Vers 6 auch vielleicht ausgedruckt ist. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er sei. Und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein werde. Also der Mensch muss auch eine offene Haltung und, sag ich mal, erstmal eine positive Grundhaltung mitbringen, um sich von Gott ansprechen zu lassen. Und dann, wenn er dem Heiligen Geist diesen Raum gewährt, dann wird Gott ihn auch ansprechen. Ja, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, wie sind Ihre Erfahrungen und deine Erfahrungen mit dem Wort Gottes? Hast du die Kraft des Wortes Gottes in deinem Leben und auch im Leben anderer erlebt? Vielleicht magst du dazu etwas in die Kommentare schreiben oder dich das auch einfach nur selbst fragen. Ich wünsche uns, dass wir das erleben, dass das Wort Gottes auch heute noch trifft. Und gerade in unserer Zeit, wo der Atheismus auch immer mehr um sich greift, doch eine reale Kraft ist, die Menschenleben verändern kann. Zum Abschluss werden wir noch mit Thomas beten. Ich danke dir.
Wir sitzen dazu. Ja, mächtiger Gott, einmal mehr kommen wir staunend zu dir und voller Dankbarkeit, dass wir dein Wort haben, um darin zu lesen und auch die Erfahrung machen dürfen, dass dein Wort uns verändert. Wir haben ja die Verheißung, dass dein Wort ein Licht ist für unsere Füße. Und wenn wir dein Wort lesen, dann macht es uns klug. Und wie jemand schon mal sagte, Bibelleser wissen mehr. So hilf uns, Herr, dass wir uns die Zeit auch nehmen, dein Wort zu lesen, uns damit zu beschäftigen, es zu studieren. Und schenk du uns die Erkenntnis, die wir brauchen, um dich immer besser kennenzulernen und um mit dir verbunden zu sein. Hab Dank dafür, Herr. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!